Deutschlandfunk. Hintergrund. Laut und still zugleich. Berlin, Neukölln und der Umgang mit dem Krieg in Nahost. Von Luise Sammann.
Ein Augustnachmittag auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Am Rand der vielbefahrenen Straße prüfen Frauen mit Kopftüchern und vollen Einkaufstüten die Auslage eines Gemüseladens. Nebenan dudelt Musik aus einem Handyshop. Nur ein paar halb abgerissene Plakate erinnern an die teils krawallartigen Proteste, die hier seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit mehr als 1200 Toten und über 200 entführten Geiseln immer wieder stattgefunden haben. Regelmäßig kamen in der Folge Menschen zu sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen an der Sonnenallee zusammen, um gegen das militärische Vorgehen der israelischen Armee und die vielen zivilen Opfer in Gaza zu protestieren. Wiederholt brüllten Demonstranten dabei auch antisemitische Slogans, steckten Mülltonnen und Autos in Brand. Inzwischen aber sei es ruhiger geworden, sagt Anwohnerin Birgit Keller, die gerade ihren Wocheneinkauf erledigt. Die Zahl der Demonstrationen sei deutlich zurückgegangen.
Von daher ist es einfach so, dass man nicht das Gefühl hat, es ist noch ein aktuelles Thema, was hier irgendwie im öffentlichen Raum sichtbar ist. Auch jetzt gerade ist es wie viele Themen, die dann einfach so ein bisschen in die Vergessenheit geraten.
Es sind kleine Hinweise, die andeuten, dass die Anwohnerin längst nicht für alle spricht. Free Gaza steht an einer Wand, Intifada jetzt und stoppt die illegale Besatzung an einer anderen. Die orangen Mülleimer entlang der Sonnenallee sind mit dem Wort Israel beschmiert.
Vor dem 7. Oktober hatte ich nicht das Gefühl, dass der Antisemitismus in Neukölln stärker war als im Rest von Berlin.
Sagt Rabbiner Jeremy Borowitz, der seit 5 Jahren in Neukölln lebt und arbeitet. Der Überlebende des antisemitischen Anschlags auf die Synagoge in Halle 2019 setzt sich in Zusammenarbeit mit Imam Taha Sabri öffentlich für den jüdisch-muslimischen Dialog in Neukölln ein. Antisemitische Vorfälle, sagt er, habe er früher überall in Berlin gleichermaßen erlebt. Allerdings:
Seit dem 7. Oktober ist Neukölln eine Rollercoaster. Ich habe viel mehr Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. Manchmal 4-5 Mal in einem Tag. Ich trage meine Kippa nicht mehr, wenn ich bin zusammen mit meinen Kindern. Aber ich habe viele neue Freunde gefunden in dieser Zeit. Besonders die Bezirksamt in Neukölln, die Polizei, aber auch Moscheen und Kirchen. Araben, Türken, Kurden, Palästinenserinnen, Menschen von alles. Und sie wollen, dass Juden können sicher in Neukölln bleiben.
Ausblenden, das bestätigen auch andere, lassen sich der 7. Oktober und seine Folgen gerade auf der Sonnenallee kaum. Ganz ähnlich erleben das auch die arabisch sprechenden Männer, die dort an diesem Nachmittag vor einem mit Palästina-Flaggen behängten Café bei Tee und Zigaretten zusammensitzen. Der Krieg in Gaza liege seit 10 Monaten wie ein Schatten über ihrem Leben.
Menschen, die irgendwie eine Ehe schließen wollten und eigentlich feiern wollten, haben wirklich aufgehört, eine Hochzeit zu machen.
Erzählt ein junger Mann in schwarzem Trainingsanzug, der sich Mohammed nennt.
Wir können jetzt nicht auf einer Hochzeit sein und uns freuen, dass mein Kind heiratet, während irgendwie Familien auch wenn es nicht mal die direkte Familie ist, es ist irgendwie immer noch Menschen, die nah an uns sind.
Die Männer um Mohammed nicken zustimmend. Sie gehören zur palästinensischen Community Berlins, einer der größten in ganz Europa. Sie alle haben Verwandte oder Bekannte in Gaza verloren in den letzten Monaten. Zu Hause in ihren Wohnzimmern, erzählen sie, laufen 24 Stunden am Tag die Bilder von Krieg und Zerstörung im Fernsehen. Dass rundherum in Deutschland, aber auch in weiten Teilen Neuköllns das Leben einfach weiterlaufe, sei für sie schwer zu ertragen. Traurig seien sie, aber auch wütend. Das Einzige, was die deutschen Journalisten, die nach dem 7. Oktober auf die Sonnenallee strömten, ihn gefragt hätten, sei, ob er den Terror der Hamas verurteile, klagt Mohammed. Niemanden habe es interessiert, dass sein Onkel und die 4 Cousinen unter ihrem Haus in Gaza begraben worden seien, dass sein Cousin schwer verletzt im Krankenhaus gelegen habe, dort aber aus Mangel an Medikamenten nicht habe behandelt werden können.
Es sterben ja Menschen. Das ist ja das Wichtigste an der ganzen Sache. Es sterben Menschen und es wird gar nicht mehr über die Menschen gesprochen, die sterben, sondern einfach über Sachen, die jetzt irgendwie, ich will nicht sagen nebensächlich, sondern irgendwie, wie es irgendwie dazu gekommen ist. Und man versucht irgendwie alles zu rechtfertigen. Ja, es sind Menschen gestorben im Krankenhaus beispielsweise, aber es wurde irgendwie Information, dass da drunter ein Hamas-Lager war. Also man argumentiert noch mit ja darum.
Besuch in einem Jugendclub in der Nähe der Sonnenallee. 80% der Teenager, die hier ihre Freizeit verbringen, haben eine palästinensische Familiengeschichte. Der Krieg in Gaza bestimmt seit Monaten auch ihr Leben, erzählt der Einrichtungsleiter, der sich nur anonym äußern möchte.
Also das Thema ist immer noch sehr präsent. Es kommen manchmal Kinder und Jugendliche, zeigen uns einfach Videos und die sind einfach so brutal, diese Videos. Und ich bin kein Psychologe, aber ich glaube schon, dass das auch was macht mit den Jugendlichen. Und dass, wenn man jeden Tag so krasse Bilder sieht von Gewalt, von toten Kindern, von toten Menschen irgendwie, dass das Verhalten auch irgendwie anders wird irgendwie.
In einer Austauschrunde mit anderen Sozialarbeitern kürzlich seien sich alle einig gewesen. Die Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen in Neukölln ist gestiegen. Grund dafür seien immer noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, meint der Sozialarbeiter, aber auch die Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023. Die Bilder, die die Jugendlichen täglich in den sozialen Medien konsumierten, die Betroffenheit und damit emotionale Überforderung der Eltern, aber auch die vielen unbeantworteten Fragen zum Gazakrieg und zur Politik Deutschlands. Das alles führe dazu, dass die Jugendlichen sich mit ihren Problemen alleingelassen fühlten. Viele würden außerdem darüber klagen, allein wegen ihrer Herkunft von Polizei, Lehrkräften oder Medien unter Generalverdacht gestellt zu werden. Immer wieder würde ihnen unterstellt, mit der Hamas zu sympathisieren, antisemitisch und gewaltbereit zu sein. Er selbst habe die Reaktion der Jugendlichen auf den Terroranschlag am 7. Oktober völlig anders erlebt, so der Sozialarbeiter.
Als die ersten Wochen hier waren, habe ich versucht, mit den Kindern zu sprechen, da wo es wirklich noch emotional war. Aber ich wollte wirklich nur wissen, okay, wie ticken die Kinder und Jugendlichen? Wollte wissen, so, werden die sagen, ey, das ist am 7. Oktober Rache und schön und keine Ahnung, was mit dran. Und das hat kein Kind gesagt hier. Das hat kein Kind gesagt. Alle, die gesagt haben, boah, es ist mega traurig und da sind Unschuldige gestorben und keine Ahnung, was mit dran, so, ne?
Der Sozialarbeiter weiß, dass es auch andere Stimmen gab und gibt. Er spricht die Aktion von Sympathisanten des inzwischen verbotenen Vereins Samidun an, die brutalen Morde der Hamas an israelischen Zivilisten noch am 7. Oktober 2023 auf der Sonnenallee gefeiert hatten. Ekelhaft und menschenverachtend sei das gewesen. Auch den Angriff auf zwei hebräisch sprechende Besucher eines Schnellrestaurants Anfang Januar in Neukölln verurteilt er scharf. Und dennoch, fügt er hinzu, seien solche Vorfälle kein Grund, von Einzelnen auf einen ganzen Bezirk, eine ganze Bevölkerungsgruppe zu schließen.
Dass es bestimmte Menschen gibt, die mit Terroristen sympathisieren, gibt es. Also das schlägt ja keiner weg irgendwie so, ne? Aber ich finde es halt krass, dass man wirklich da versucht, dann einfach so viele Menschen, die einfach hier geboren sind, die hier in Jugendclubs gegangen sind, Schule gemacht haben, arbeiten und einfach Teil dieser Gesellschaft sind irgendwie, aber dass dann alles, was du sagst, irgendwie kriminalisiert wird.
Wie stark der Krieg im Gazastreifen die Atmosphäre in Berlin-Neukölln beeinflusst, weiß auch Bezirksbürgermeister Martin Hiekel. Die Zeit seit dem 7. Oktober gehöre zu den herausforderndsten seit seinem Amtsantritt vor 6 Jahren, so der SPD-Politiker. 4.850 Straftaten mit Nahostbezug registrierte die Berliner Polizei in den letzten 10 Monaten insgesamt. Wie viele davon sich in Neukölln ereigneten, ist unbekannt. Zu viele waren es in jedem Fall, so Bezirksbürgermeister Hiekel.
Die Menschen müssen ihre Trauer loswerden können. Sie müssen artikulieren können, dass es unmöglich ist, dass ihre Verwandten, ihre Bekannten in Gaza sterben und dass es furchtbar ist. Aber die Demonstrationen haben eben oftmals den Charakter, sicherlich auch in begrenzter Form einen legitimen Rahmen von Wut auch darzustellen. Aber die Wut geht weit darüber hinaus. Sie geht darüber hinaus dann gegen die Israelis, gegen Juden. Und wenn hetzerische Aussagen getroffen werden, dann wird dieser Trauerraum ja von Hetze vereinnahmt. Und in antisemitischer Art, in israelfeindlicher Art, das geht nicht.
Dass es dennoch geschieht, bestätigt der aktuelle Berliner Verfassungsschutzbericht. Dort heißt es:
Der terroristische Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und die darauf folgende Reaktion Israels waren die dominierenden Themen in allen verfassungsschutzrelevanten Phänomenbereichen im vergangenen Jahr.
Innensenatorin Iris Spranger führte bei der Vorstellung des Berichts aus:
Wir mussten feststellen, dass der Terrorangriff der Hamas und die Morde an mehr als 1.200 Jüdinnen und Juden offen bejubelt wurde. In der ersten Phase dieser israelfeindlichen Proteste unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 kam es dabei insbesondere in Neukölln auch immer wieder zu entsprechenden Ausschreitungen und damit verbundenen Straftaten.
Bezirksbürgermeister Martin Hiekel kennt die Klagen über fehlende Anteilnahme und Möglichkeiten, öffentlich zu trauern von palästinensischstämmigen Neuköllnerinnen und Neuköllnern. Darauf angesprochen, verweist er auf Angebote von Religionsgemeinschaften in seinem Bezirk, die jedem offen stünden. Neukölln, sagt Hiekel, dürfe vor allem nicht zur Bühne für Islamisten und Antisemiten werden, die den Gaza-Krieg instrumentalisierten, um ihre Agenda zu verbreiten und die Gesellschaft zu spalten. Bereits vor dem 7. Oktober hätten Akteure aus dem Spektrum des politischen Islams immer wieder versucht, seinen Bezirk mit ihren Themen und Perspektiven zu vereinnahmen.
Und ich wünsche mir einfach, dass es sichtbarer und lauter wird und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, Terror und Antisemitismus in welcher Form auch immer zu verurteilen und dem eben keinen Raum zu geben. Und momentan sind aber die wenigen Akteure, beschränkt sich ja nicht auf Tausende, sondern das sind vielleicht ein paar Dutzend, die das machen, die da Aktivisten sind oder eine gute Hand, so eher ein Dutzend. Die sind aber gut organisiert und verstehen es auch zu provozieren, um dann auch medial und in den sowohl Social Media als auch in den regulären Medien überall sichtbar zu sein und den Eindruck zu hinterlassen, da ist eine riesige Bewegung.
Dieser Eindruck, so Martin Hiekel, werde verstärkt durch Medienberichte, die die radikalen Minderheiten immer wieder zum Thema machten. Zu häufig seien die wenigen Krawallmacher, etwa bei Demonstrationen auf der Sonnenallee, im Fokus der Aufmerksamkeit. Das finden auch diejenigen, die selbst regelmäßig zu sogenannten pro-palästinensischen Protesten gehen. Viele von ihnen fühlen sich ungerecht behandelt. Ein Mann, der anonym bleiben möchte, berichtet von einer Protestaktion im Berliner Hauptbahnhof vergangenen Dezember. Nach Polizeiangaben war es bei der Aktion mit hunderten Teilnehmenden friedlich geblieben.
Ich habe das Gefühl, dass 90% der Berichterstattung haben sie pauschal Judenhasser benannt, obwohl sie eigentlich vor Frieden demonstriert haben. Es gab keine Vorfälle, zum Beispiel von Aussagen, die antisemitisch waren und so weiter. Aber trotzdem ist halt so ist die Wahrnehmung sowohl in Diskurs auf der Straße, aber auch von der Berichterstattung. Ist die Frage, was macht man damit?
Die Berliner Polizei bestätigt in einem schriftlichen Statement die allgemein sehr heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer pro-palästinensischer Demonstrationen. 700 Versammlungen mit Nahostbezug wurden seit dem 7. Oktober 2023 in der Hauptstadt angemeldet.
Der Großteil der anlassbezogenen Veranstaltungen und Versammlungen verläuft weitestgehend normenkonform.
Gerade diese Tatsache werde viel zu selten erwähnt, klagt der palästinensische Demonstrant. Ebenso wie die unterschiedlichen Motive der Teilnehmer. Für einige steht die Solidarität mit den Menschen in Gaza im Vordergrund, für andere ihre Trauer oder auch ihre Wut. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, das teilweise der Hamas untersteht, wurden seit dem 7. Oktober fast 40.000 Menschen in Gaza getötet, mehr als 90.000 verwundet. All jene, die dagegen protestieren, über einen Kamm zu scheren, sei schlicht falsch, meint Cihan Sinanoğlu, Sozialwissenschaftler am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin.
Das wird der Sache nicht gerecht. Da gibt es Positionen, die sich an menschenrechtlichen Standards orientieren, die sehr, sehr differenziert auch argumentieren, die sich selber gegen Islamismus, islamistische Tendenzen positionieren, die Hamas stark kritisieren. Viele der Protestierenden dort sind selbst vor islamistischen Regimen geflohen. Ja, es ist absurd, quasi diesen Menschen pauschal eine Nähe zur Hamas zu unterstellen.
Dass das trotzdem häufig geschehe, habe auch mit antimuslimischen Stereotypen zu tun, die schon lange vor dem 7. Oktober in Deutschland verbreitet gewesen seien, so der Wissenschaftler. Auch Aussagen wie »Wir müssen die Migration aus dem Nahen Osten stoppen, um nicht noch mehr Antisemiten in dieses Land zu holen« zeugten von einer rassistischen Homogenisierung von Gruppen, so Cihan Sinanoğlu. Diese führe dazu, dass sich muslimische und speziell palästinensischstämmige Menschen mit Einwanderungsgeschichte zunehmend von Deutschland abwendeten.
Ja, man zieht sich zurück. Man geht zurück ins Private. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, ja. Es führt dazu auch, dass sich Leute politisch mobilisieren, was zu einem gewissen Grad ja auch gut ist. Und dann gibt es aber auch natürlich die Möglichkeit der Radikalisierung. Und ich glaube, das müssen wir auch immer mitbedenken. Ja, dass dann in dem Augenblick, wenn du nicht vorkommst im Diskurs, wenn du ständig stigmatisiert wirst oder kriminalisiert wirst, dass es draußen bestimmte politische Gruppierungen gibt, die quasi genau darauf warten, dass das passiert.
Um dem zu begegnen, brauche es jetzt vor allem klare Differenzierungen und offene Diskursräume, in denen gesprochen, gestritten oder auch getrauert werden könne, so der Wissenschaftler. Räume, in denen aber auch klare Regeln und Grenzen gelten müssten, etwa bei Antisemitismus und Rassismus. Genau das aber fehle 10 Monate nach dem Terroranschlag der Hamas in Neukölln mehr denn je, klagt etwa der Einrichtungsleiter des Jugendclubs in der Nähe der Sonnenallee. Immer wieder werde ihm von Jugendlichen berichtet, dass sie schon auf dem Weg zu einer angemeldeten Demonstration von der Polizei aufgehalten würden oder dass Lehrkräfte das Thema Nahost umgingen, Diskussionen im Keim erstickten, mit Konsequenzen drohten. Der Grund dafür sei vor allem die Hilflosigkeit vieler Pädagogen, meint Silke Asulay von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Der Berliner Träger bietet Beratungsgespräche zum Thema Antisemitismus an Schulen an. Mehr als 800 waren es allein in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober. Auch 10 Monate später sei der Bedarf ungebrochen groß, so Silke Asulay.
Wenn die Anfragen aus Schulen kommen, ist das ganz oft ein Gefühl der Überforderung mit der Situation. Also nicht genug Wissen zu haben über die Konfliktsituation in der Region. Der andere Punkt ist tatsächliche Überforderung auch. Ich kann ja nicht jemandem, der jede Woche Familienmitglieder verliert oder deren Cousin als Geisel im Gazastreifen ist, sagen, jetzt hör mal zu, das geht hier nicht. Ja, kann ja gut sein, dass dir das passiert ist oder dass deiner Familie das passiert ist, aber das hat hier keinen Raum.
Das Wichtigste in dieser Situation sei es, den Jugendlichen zuzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, so Asulay. Wie schwer das im Alltag fällt, weiß der Sozialarbeiter aus dem Neuköllner Jugendclub. Die Angst, etwas Falsches zu sagen, sei allgegenwärtig unter seinen Mitarbeitenden. Viele hätten keinen deutschen Pass, fürchteten sich vor möglichen Abschiebungen, falls ihnen etwa eine Kritik an der israelischen Kriegsführung als Antisemitismus ausgelegt werden sollte. Gerüchte über gekündigte Verträge, gestrichene Fördergelder oder gar geschlossene Einrichtungen kursierten überall in Neukölln.
Ich hatte zum Beispiel letztens eine Teamsitzung gehabt und da war ganz viele Kolleginnen, die gesagt haben, wir müssen darüber reden, aber wie?
Dass auf der Berliner Sonnenallee aktuell keine Mülltonnen mehr brennen, Anwohnende von Normalität und Alltag berichten, beruhige ihn nicht, so der Sozialarbeiter. Unter der Oberfläche brodelt es, sagt er mit Blick auf seinen eigenen Bekanntenkreis, aber auch auf die mehr als 200 Neuköllner Jugendlichen, mit denen er arbeitet.
Wir haben letztens im Team darüber gesprochen, was wird diese Zeit bei denen für einen Spuren hinterlassen? Also ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, als ich in dem Alter war, habe ich gedacht, irgendwie Deutschland, ich habe eine Stimme hier, es ist gerecht, die Welt. Und ich mache mir wirklich Sorgen, weil ich mir denke so, wenn diese Generation älter wird, wie werden die zu diesem Land stehen oder zu dieser Gesellschaft so? Also das macht mir Sorgen.
Der Einrichtungsleiter und mehrere seiner Kolleginnen und Kollegen in Neukölln haben sich inzwischen ans Jugendamt des Bezirks gewendet. Sie bräuchten professionelle Hilfe beim Umgang mit dem Thema Israel-Palästina, sagen sie. Die Situation in ihrem Umfeld drohe zu eskalieren, ohne dass sie sie auffangen könnten.
Das war der Hintergrund. Laut und still zugleich. Berlin, Neukölln und der Umgang mit dem Krieg in Nahost. Von Luise Sammann. Redaktion Johanna Herzing.